Es gab eine Zeit, in der ich dachte, ich bin der beste Entwickler im Raum. Und ich wollte, dass alle das wissen. Ich habe in Code-Reviews gezeigt, wie man es richtig macht. Ich habe in Diskussionen meine Lösung verteidigt. Nicht unbedingt, weil sie die beste war, sondern weil sie meine war. Ich war im PvP-Modus, im Spieler-gegen-Spieler-Modus. Gegen niemanden eigentlich, aber irgendwie auch gegen alle. Was ich dabei nicht gemerkt habe, mein Team hat aufgehört, eigene Ideen einzubringen. Keine Fragen mehr, keine Gegenvorschläge. Ich hatte den Raum zugemacht, ohne es zu merken. Kennt ihr das aus Rollenspielen? Jede Zone, jeder Boss hat einen Levelbereich. Level 20 gegen einen Level 40 Boss, du hast keine Chance. Nicht, weil du schlecht spielst, sondern weil du einfach noch nicht weit genug bist. Aber das Gegenteil passiert auch. Und das ist die Stelle, über die weniger geredet wird. Du bleibst zu lange in derselben Zone. Farmst dieselben Gegner, machst dieselben Quests. Und irgendwann merkst du, die Gegner geben keine XP mehr, keine Erfahrung mehr. Alles ist zu einfach geworden. Nichts Neues passiert. Langeweile. Das nennt man Stagnation. Sie fühlt sich nicht dramatisch an, sie fühlt sich langweilig an, bequem an, vielleicht auch gar nicht so schlecht an. In Teams passiert genau das, nur leiser und ohne, dass der Bildschirm Game Over anzeigt. Willkommen bei Co-op Mode, ich bin Georg. Heute reden wir über das Level-Up-System, wie Kompetenzentwicklung in Teams wirklich funktioniert. Nicht als HR-Prozess, nicht als jährliches Performance-Review, sondern als kontinuierliches, lebendiges System, das in den Alltag eingebaut ist. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft und eine, die am meisten unterschätzt wird. Fangen wir mit einem Konzept an, das jeder Gamer kennt, den Skill-Tree. In Rollenspielen habt ihr Entscheidungen. Wollt ihr mehr Stärke oder mehr Magie? Wollt ihr einen Krieger-Tank oder einen mobilen Assassin? Ihr investiert eure Punkte und euer Charakter entwickelt sich in die Richtung, die ihr wählt. Und was machen wir in der Softwareentwicklung? Wir schreiben Jobbeschreibungen. Senior Backend Developer, 5 plus Jahre Erfahrung, Java, Spring, SQL. Jeder, der diese Stelle ausfüllt, soll am Ende mehr oder weniger gleich aussehen. Gleicher Skilltree, gleiches Ergebnis. Es klingt nach Konsistenz, aber in Wirklichkeit ist es Uniformität. Echte High-Performance-Teams haben keine uniformen Mitglieder. Sie haben komplementäre Spezialisierungen. Jemanden, der tief in Systemarchitektur denkt, jemand, der unglaublich schnell Probleme debuggt, jemand, der die Brücke zwischen Tech und Business baut, wie kein anderer. Das Konzept dahinter kennen viele. T-Shaped Profiles. Breites Basiswissen, das ist das horizontale Balken vom T, und eine tiefe Spezialisierung, das ist das vertikale. Als Führungskraft ist es deine Aufgabe, beides zu fördern. Die Breite, damit Menschen flexibel bleiben und Silos verhindern. Die Tiefe, damit Menschen wirklich exzellent werden in dem, was sie antreibt. Und hier ist der entscheidende Punkt. Die Tiefe entsteht nicht, indem du sagst, wo sie entstehen soll. Sie entsteht dort, wo die Leidenschaft liegt. Wenn ein Entwickler brennt für Observability und du gibst ihm die Chance, genau da tief einzutauchen, bekommst du jemanden, der dieses Thema trägt, weiterentwickelt und ins ganze Team bringt. Wenn du ihm dagegen sagst, du machst jetzt 6 Monate Ticketabarbeitung, danach schauen wir weiter, dann verlierst du entweder ihn oder sein Feuer. Frag dein Team, wo wollt ihr wachsen? Nicht zuerst, was braucht das Unternehmen? Erstens kommt und zweitens ergibt es sich oft von selbst, und zwar besser. Warum? Wer sich für ein Team entschieden hat, investiert Zeit, die du nicht siehst. Die geht nicht in die Arbeitsstunden rein, die passiert abends, am Wochenende, weil jemand einfach mehr wissen will. Das kannst du nicht anordnen. Kein Weiterbildungsbudget der Welt kauft dir das. Das zweite Argument ist noch einfacher. Retention. Wer in die Richtung wächst, die er selbst wählt, bleibt. Nicht, weil das Gehalt stimmt, sondern weil die Arbeit noch Sinn ergibt. Und wer geht, geht meistens nicht wegen des Geldes. Wer geht, geht, weil er aufgehört hat zu wachsen. Und das dritte. Wer sein Team wirklich liebt, wird zu Go-To-Person. Trägt es ins Team, stellt bessere Fragen, zieht andere mit. Du bekommst tiefere Expertise, als du bestellt hast, weil Leidenschaft keine Überstunden kennt. In Gaming-Sprache, schau dir an, wie jemand seinen Main spielt und wie er spielt, wenn er gezwungen wird, eine Rolle zu übernehmen, die er nicht will. Der Unterschied ist sofort sichtbar, nicht im Regelwerk, sondern im Ergebnis. Jetzt reden wir darüber, wie Erfahrung wirklich verdient wird. In Games ist es klar, die einfache Rattenquests ergeben weniger XP. Der Dungeon-Boss gibt viel und der härteste Raid-Boss, der gibt die meisten XP von allen. Aber nur, wenn du ihn überlebst. In der Softwareentwicklung sind die härtesten Lernmomente keine Tutorials. Es sind die Incidents. Der Production-Ausfall um 3 Uhr morgens, das Refactoring, das für alle unmöglich gehalten haben, die Migration, die monatelang vorbereitet wurde und trotzdem beim Go-Live kracht. Das sind Bosskämpfe und wer dabei war, hat mehr gelernt als in jeder Schulung. Das Problem, diese XP bleibt oft bei einer Person. Derjenige, der den Incident gelöst hat, weiß danach, wie das System unter extremem Stress reagiert. Alle anderen haben eine Teams-Nachricht gesehen und weitergearbeitet. Das ist eine verpasste Chance. Die Lösung ist das, was ich Co-op-Grinding nenne. Wissen teilen, während es entsteht. Nicht danach, in einem Postmortem-Dokument, das eh niemand liest, sondern direkt. Pair-Programming ist das reinste Instrument dafür. Zwei Entwickler, ein Problem. Einer tippt, einer denkt. Und dann tauschen sie. Der erste Effekt? Wissen entsteht gemeinsam und nicht sequenziell. Ich kann dir erklären, wie ich ein komplexes SQL-Query debugge. Oder wir debuggen es zusammen. Und du machst dir dabei deine eigenen mentalen Karten, kommst auf deine eigenen Ideen, deine eigenen Gedanken. Die zweite Variante ist dreimal mächtiger, weil du nicht meine Lösung lernst, sondern deinen eigenen Weg findest. Beim nächsten Mal brauchst du mich nicht mehr. Der zweite Effekt, der Busfaktor sinkt. Ich weiß, Busfaktor klingt nach einem schlechten Witz, ist aber ein echtes Risiko. Es beschreibt, wie viele Personen müssen euer Team verlassen, damit kritisches Wissen verloren geht. In ganz vielen Teams ist die Antwort eine einzige Person. Und das ist kein Expertentum. Das ist ein Single Point of Failure. Co-op Grinding verteilt Wissen strukturell. Nicht, weil ihr Dokumente schreibt, sondern weil mehrere Menschen dasselbe Problem wirklich durchdacht haben. Der dritte Effekt. Das Team wächst zusammen. Das wird am seltensten erwähnt. Aber es ist vielleicht das Wichtigste. Wenn zwei Menschen zusammen durch einen schwierigen Bosskampf gehen, entsteht etwas, das kein Onboarding-Dokument erzeugen kann. Gemeinsame Sprache. Geteilte Referenzen, ein Verständnis dafür, wie der andere denkt und wo er vielleicht auch zögert. Ich habe Teams erlebt, in denen jeder gut war, aber sie waren kein Team, weil sie nie wirklich zusammen gespielt haben. Und jetzt kommt der Teil, den ich besonders mag, wegen des T-Profils. Ihr erinnert euch, das T hat zwei Dimensionen, die Breite, der Generalistenband und die Tiefe, die Spezialisierung. Co-op-Grinding erweitert beide Dimensionen gleichzeitig. Wenn Julia als Frontend-Spezialistin mit Markus zusammenarbeitet, der tief in Backend-Architektur steckt, Julia bekommt Breite, einen Einblick in eine Welt, die sie sonst nur vom Hörensagen kennt. Und Markus, der muss sein Wissen artikulieren, erklären, hinterfragen. Genau das treibt Tiefe. Wer etwas wirklich versteht, kann es anderen beibringen. Wer es nur halbwegs versteht, merkt das spätestens im Pair. Co-op-Grinding ist kein netter Bonus. Es ist die effizienteste Methode, ein T-Shaped-Team zu bauen, weil sie nicht an einem Whiteboard passiert, sondern in echter Arbeit. Co-op-Grinding ist keine Zeitverschwendung. Es ist eine Investition mit dem schnellsten Return, den ich kenne. Okay, kommen wir zur dritten Ebene, deiner Rolle. Und ich fange mit etwas an, das kaum jemand so direkt ausspricht. Die meisten Menschen, die Führungskräfte werden, sind vorher Spezialisten, gute Spezialisten, oft die Besten in ihrem Bereich, Level 60, Game durchgespielt. Sie kennen jede Zone, jeden Boss, jeden Shortcut. Und dann werden sie zur Führungskraft. Neues Game, neues Genre und sie sind wieder auf Level 1. Das ist keine Schwäche, das ist die Realität des Rollenwechsels. Aber es fühlt sich unangenehm an, weil man es lange nicht mehr gewohnt war, nichts zu wissen. Als Spezialist hattest du täglich den Beweis deiner Kompetenz. Als frische Führungskraft ist dieser Beweis plötzlich weg. Die Maßstäbe haben sich verändert. Was früher Stärke war, technische Tiefe, schnelle Lösung, klare Meinungen, kann jetzt kontraproduktiv sein, wenn du es zu oft einsetzt. Diese Unsicherheit ist real und sie ist gefährlich. Nicht weil sie existiert, sondern wegen dem, was sie auslösen kann. Der häufige Reflex, Rückfall ins Expertentum. Zurück in die Sicherheit. Plötzlich zeigst du wieder, dass du die besten technischen Lösungen hast. Du ziehst Entscheidungen an dich, weil du schneller bist. Du gibst Antworten, wo du Fragen stellen solltest. Nicht, weil du es nicht besser weißt, sondern weil sich Stärke zeigen kurzfristig besser anfühlt, als Sicherheit auszuhalten. Ich kenne diesen Reflex. Mein Intro war genau das. Was da hilft? Das Gleiche, was in jedem neuen Game hilft. Akzeptieren, dass du ein Anfänger bist und dir Hilfe holen kannst. Als Spezialist braucht es niemanden, der dir zeigt, wie man deinen Job macht. Als Führungskraft darfst du Begleitung einfordern. Coaching, Mentoring, Führungstraining. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist das einzig sinnvolle Verhalten auf Level 1. Wer auf Level 1 so tut, als wäre er auf Level 60, verliert Zeit. Und meistens verliert man dabei auch sein Team. Ich habe jetzt noch ein Bild, das ich sehr treffend finde, und das kommt aus dem E-Sport. In professionellen E-Sport-Teams gibt es Coaches, die nie selbst auf dem höchsten Niveau gespielt haben. Und zwar, ihr Job ist ein anderer. Sie schauen sich Replays an, sie analysieren die Drafts und Strategien des Gegners. Sie arbeiten an der mentalen Stärke ihrer Spieler. Und sie ziehen das Beste aus Talenten heraus, die mechanisch besser sind, als sie es je waren. Kukuma, einer der bekanntesten League of Legends Coaches überhaupt, hat SKT T1 zu mehreren Weltmeisterschaften geführt. Als Coach, und zwar nicht als Spieler. Er hat jahrelang mit Faker gearbeitet, dem wohl besten LoL-Spieler aller Zeiten. Kukumas Aufgabe war nie, Faker zu übertreffen. Seine Aufgabe war, das Umfeld zu schaffen, in dem er sein volles Potenzial entfalten konnte. Das ist die Rolle einer guten Führungskraft. Und doch, wie viele Leads kennt ihr, die immer noch der Beste im Team sein wollen? Die in Code-Reviews zeigen, wie man es richtig macht, statt Fragen zu stellen. Die Entscheidungen an sich ziehen, weil es schneller ist. Ich kenne einen, mich selbst, noch vor einigen Jahren. Ich habe am Anfang meiner Lead-Rolle genau das getan. Lösungen präsentiert, statt Fragen zu stellen. Entscheidungen gezogen, weil ich schneller war. Ich habe das Effizienz genannt. Was ich dabei produziert habe, ein Team, das aufgehört hat, mitzudenken. Warum auch? Ich hatte ja alle Antworten. Der Moment, in dem ich verstanden habe, der Moment, in dem ich das verstanden hatte, der war echt unangenehm. Aber er hat mehr verändert als alles andere in meiner beruflichen Karriere. Aber als Lead ist dein Erfolg ab sofort anders definiert. Nicht durch das, was du produzierst, sondern durch das, was andere produzieren. Durch deinen Einfluss. Frag dich ganz ehrlich, habe ich für jedes Mitglied meines Teams einen individuellen Skilltree im Kopf? Nicht einen generischen Plan, nicht, die sollen sich weiterentwickeln, sondern ich weiß, dass Julia in 3 Monaten die nächste Stufe im System Design erreichen kann, wenn wir ihr die richtigen Aufgaben geben. Ich weiß, dass Tom noch Unterstützung bei Stakeholder-Kommunikation braucht und dafür eine bestimmte Situation braucht, in der er das trainieren kann. Wenn du das für dein Team weißt und dann aktiv daran arbeitest, bist du ein Trainer und kein Personenmanager. Und noch ein letzter Punkt. Fehler sind Bonuspunkte. Jedes Mal, wenn jemand in deinem Team einen Fehler macht, entsteht eine Lernquest. Wenn du diese Quest sofort mit Kritik beendest, verschwendest du sie. Wenn du sie mit Neugier öffnest, was da passiert, was nimmst du mit, was kannst du lernen, dann bekommst du Erfahrungen, die kein Training ersetzen kann. Okay, wir kommen zum Ende der Folge. Ich fasse nochmal alles zusammen. Kompetenzentwicklung in Teams ist kein Projekt. Es ist kein Workshop, kein Jahresgespräch, kein Weiterbildungsbudget. Es ist eine Haltung, eine Entscheidung, die du jeden Tag neu triffst. In dem, wie du Aufgaben verteilst, wie du auf Fehler reagierst, wie du Pair-Sessions priorisierst und ob du weißt, wo jedes Mitglied deines Teams hin will. Das ist die eigentliche Arbeit einer Führungskraft. Euer Loot für heute, und diesmal sind es 4 Punkte, weil diese Folge hat es echt verdient. Erstens, Skill Trees definieren. Schau dir jede Person in deinem Team an und frag dich, was will sie als nächstes entwickeln? Nicht, was das Unternehmen gerade braucht. Was treibt diese Person an? Wer in die Richtung wächst, die er selbst gewählt hat, wächst schneller, tiefer und bleibt länger. Wer gezwungen wird, in eine Richtung zu wachsen, die ihn nicht interessiert, macht Dienst nach Fortschritt und geht irgendwann. Zweitens, Co-op-Grinding einbauen. Nicht als Ausnahme bei großen Incidents, sondern als normale Arbeitsweise. 2 Menschen, ein Problem und dann wird getauscht. Was dabei passiert? Wissen entsteht gemeinsam statt sequenziell. Der Busfaktor sinkt, das Team wächst zusammen. Und das T-Profil jeder einzelnen Person wird in beide Richtungen gleichzeitig breiter und tiefer. Das ist die effizienteste Methode, die ich kenne. Und sie kostet nur die Bereitschaft, nicht alleine zu arbeiten. Koop eben. Drittens, den Level Reset akzeptieren und Begleitung einfordern. Wenn du zur Führungskraft wirst, fängst du neu an. Level 1 in einem neuen Game. Das ist keine Niederlage, das ist der Einstieg. Die Falle ist, das nicht einzugestehen und stattdessen Stärke zu zeigen, die du in deiner neuen Rolle noch gar nicht hast. Hol dir Coaching, Mentoring, Führungstraining und zeig, dass du lernst. Dein Team wird dir mehr vertrauen dafür und nicht weniger. Viertens, Fehler als Bonuslevel nutzen. Jedes Mal, wenn jemand in deinem Team einen Fehler macht, entsteht eine Lernquest. Wenn du sie mit Kritik schließt, ist sie weg. Wenn du sie mit Neugier öffnest, bekommst du XP, die keine Schulung ersetzen kann. Und dein Team lernt, hier darf man scheitern, hier darf man wachsen. Ich habe diese Folge mit einer Geschichte angefangen. Ich war im PvP-Modus, gegen niemanden eigentlich, aber irgendwie gegen alle. Und ich habe das für Kompetenz gehalten. Was ich über die Zeit gelernt habe, ist, dass Kompetenz als Führungskraft anders aussieht. Sie ist leiser. Sie stellt mehr Fragen, als sie Antworten gibt. Und sie misst sich nicht daran, was du selbst produzierst, sondern daran, was andere durch dich möglich machen. Das ist Co-op-Mode. Das war Folge 7. Wenn euch die Folge etwas mitgegeben hat, freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify und teilt gerne auch eure eigenen Erfahrungen auf LinkedIn. Bis zur nächsten Folge. Play nice.